Ja, von der Reihe habt ihr schon gehört, ne? So schöne viele Bs da. In 14 Tagen sind Wahlen. Ich weiß nicht, ob ihr hingeht. Ich bin so ein bisschen ratlos, weil ich werde hingehen, ich werde wählen und ich weiß noch nicht wen. Genau, mir ist das wichtig mit dem Wählen, aber das ist nicht so einfach und diese Predigt, die ihr jetzt hört, ist das erste Mal in meiner Karriere, dass ich über Politik rede. Ja, das ist irgendwie so, das Wort findet man, glaube ich, nicht in der biblischen Konkordanz, Politik. Und passt das überhaupt, Politik im Gottesdienst? So irgendwie, ja, aber sollte nicht alles im Zusammenhang stehen in deinem Leben, also auch, in 14 Tagen ist ja wieder Sonntag. Was du dann am Sonntag machst, sollte das nicht auch irgendwie mit dem Glauben zu tun haben und nicht nur das, was wir hier in diesem frommen, geschützten Raum miteinander bedenken. Also irgendwie, glaube ich, ist es richtig, darüber auch zu reden. Und ich weiß nicht, am besten wäre ja, wir könnten jetzt sagen, also Jesus, es ist schön, dass du heute da bist und wen willst du eigentlich in 14 Tagen? Und soll ich das auch machen oder hast du da einen Tipp für mich? Und gab ja früher mal so diese Armbänder, what would Jesus do, ne? So irgendwie, da müsste man jetzt so irgendwie anrufen und hey, ich brauche gerade einen Tipp. das klappt ein Stück weit schon, weil Jesus ist ja hier und er wird auch in 14 Tagen mitgehen. Und ich habe halt nicht diese Antwort gekriegt, dass er sagt, so du machst dein Kreuz jetzt in Zeile, jetzt könnt ihr euch was aussuchen, 1, 2, 3, 4, 5, irgendwas, 27. Genau. Ich werde euch nicht sagen, wen ihr wählen wollt. Das ist ja eine Warnung in der Bibel über die blinden Blindenführer. Ne? Aber wir gucken mal zusammen in die Bibel, was wir darüber finden. Und ich habe heute einen Text aus Jeremia mitgebracht. Und da geht es so um diese Spannung. Das ist ja so eine Spannung, nicht? Also zu Hause, da ist man ja vertraut und dann in der Fremde, da ist man nicht vertraut. Und ich glaube, so wird ja so ein bisschen Christ sein in dieser Welt, in unserer Welt, wo wir in 14 Tagen wählen, wird ja so beschrieben. Und um zu gucken, wie wir damit umgehen können, schauen wir jetzt mal in diesen Text von Jeremia, ob wir da Antworten finden. Ich lese ihn vor, das ist genau auch hier zu sehen. Jeremia 29, Abvers 4, der Herr der himmlischen Armeen, der Gott Israels, lässt allen, die als Gefangene aus Jerusalem nach Babylonien wegführen, dies Folgendes sagen. Baut Häuser und wohnt darin. Legt Gärten an und genießt ihre Früchte. Heiratet und zeugt Kinder. Verheiratet eure Söhne und Töchter, damit auch sie Kinder bekommen. Eure Zahl dort soll zunehmen und nicht abnehmen. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch verbannt habe, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihr gut geht, geht es auch euch gut. Also der letzte Vers, der hat ja eine andere Farbe, habt ihr schon gemerkt, nicht? Und das ist so mein Hauptvers. Also das, denke ich, ist so eine Anweisung, die man kriegt. Und da schauen wir gleich mal rein. Das erste ist, bemüht euch um das Wohl der Stadt. Und man muss sich das mal vorstellen, die Leute wurden gerade weggeschleppt. Ja, das ist als der erste große Trupp mit, ich sag mal, die haben dann ausgewählt und haben so die ganz Einfachen, die Schwachen, die ohne Einfluss, die haben sie da gelassen und alles andere musste mit. So, das war so der Trupp, der raus war und die haben sich dann gefragt, ja, was machen wir jetzt? Und das war also nicht eine Stadt, in der sie gerne waren. Das war auch nicht eine Stadt, die sie auch nur ein bisschen kannten. Im Gegenteil, das war die Hauptstadt des Feindes, der sie gerade überrannt hatte. Und da ist das schon ein wilder Tipp, nicht? Ich hoffe, du wohnst gerade nicht in der Hauptstadt deines Feindes. Aber die Frage ist ja, das fängt ja im Herzen an. Bemüht euch um das Wohl der Stadt. Wie denkst du über deine Stadt und über dein Land? Also ich werde heute an dieser Stelle immer auch Land einsetzen, weil wir ja so ein bisschen den Bezug zur Bundestagswahl haben und damit für Deutschland. Wir gucken, was wir davon übertragen können. Und ich glaube, grundsätzlich kann man das an der Stelle. Wie denkst du über deine Stadt? über dein Land. Oder jetzt, wenn wir über die Wahl nachdenken, was tut Deutschland gut? Und also das Lieblingsthema der Christen, da geht es ja so um Familie und Sexualität. Und wenn man dann so ins Wahlprogramm guckt oder auch das, was passieren konnte, dann sind alle Parteien, die so mehr links stehen, die machen mir richtig Kummer. Ja? Die machen mir richtig Kummer. Und dann denke ich mir, Mist nochmal, wir entfernen uns als Gesellschaft, glaube ich, mit großen Schritten von dem, was Gott gesetzt hat und wo er sagte, das ist gut so. Und dann denke ich mir, ah, die kannst du doch nicht wählen. Und ja, dann habe ich einfach mal geguckt, was passiert denn so, was ist noch im Programm, was tut denn der Stadt, dem Land noch gut? Und ich muss euch sagen, bevor ich Theologie gemacht habe, habe ich mal Geografie studiert, das ist schon 40 Jahre her. Und damals hieß es, also in Deutschland ist die Entwicklung so, dass die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergeht. Nicht so schlimm wie in den USA, aber auch bei uns ist es so. Und das war ungefähr vor 40 Jahren. Die meiste Zeit hat dann eine Partei mit C regiert. Ja, und das C ist mir super sympathisch. Ich denke mir, genau das muss in die Politik. Und heute stellt man fest, diese Schere ist weiter auseinandergelaufen. Und dann denke ich mir, Mist nochmal, das ist Gott doch auch wichtig. Das würde ich doch von der Partei erwarten, dass sie das irgendwie möchten. Und dann habe ich Ende Januar, also vor kurzem, ich gucke gern in Nachrichten in tagesschau.de, weil ich da so denke, die Quelle ist einigermaßen verlässlich. Und da war da ein Artikel, den habe ich euch mitgebracht. Tax the rich. Das habe ich gefunden auf tagesschau.de. Und sie schreiben da, ist vom 22.01. in Nachrichten. Hunderte Millionäre sind für mehr Steuern für Superreiche. Also sie schießen sich gerade ins eigene Knie, oder? Sie warnen vor gesellschaftlicher Spaltung und dem Kauf von Macht. Ich finde, das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, bis vor ein paar Monaten, dass man Macht kaufen kann. Wenn ich jetzt so nach rechts über viel Wasser gucke, also nach Westen, kann ich es mir noch einmal vorstellen. Zum Weltwirtschaftsforum in Davos haben 370 Millionäre und Milliardäre einen offenen Brief unterzeichnet. Sie fordern mehr Steuern für Superreiche. Ja, wo gibt es denn sowas? Und sie sagen, extremer Reichtum könne politischen Einfluss kaufen und sei von daher eine Bedrohung der Demokratie. Und die bisherige Politik habe zu der schlimmsten Ungleichheit seit 100 Jahren geführt. So, das ist ja einfach mal nur eine Meinung. Aber wenn das die sagen und bei diesen Formulierungen ja man offensichtlich sehen kann, dass die da keine eigenen Interesse vertreten, was man ja immer erst mal befürchten muss, dann denke ich mir, wow, was für eine Idee. Und dann denke ich mir, wenn du jetzt so in die Wahlprogramme guckst oder auf die Plakate, da stehen ja nur schöne Sachen. Da wählen ist ja so einfach. Du kannst eigentlich nichts falsch machen. Alle versprechen dir tolle Sachen. Aber keiner kann dir sagen, wie er es bezahlen kann, oder? Also da gibt es doch ein Problem. Und dann denke ich mir so, wenn jetzt die Reichen kommen und sagen, Freunde, wir haben da eine Idee, die euch das Problem liest, dann denke ich mir, ja, wer nimmt denn das auf? Und ich habe mir die Mühe gemacht, ich habe in das Wahlprogramm von der CDU geguckt und habe das mal gesucht. Da habe ich gedacht, nehmen die das auf? Und ich habe in dem Programm den Satz gefunden, die Einkommensgrenze für den Spitzensteuersatz erhöhen wir deutlich. Also wenn du den Satz erhöhst, wo man viel Steuern zahlen muss, kommen weniger Steuer rein, und zwar für die Reichen. Das ist ja logisch, ne? Genau. Also sie sagen, ab dem Satz musst du ganz viel zahlen. Dann sagen die, oh, das setzen wir höher. Da habe ich mich so ein bisschen nicht verstanden gefühlt. Ja, dann hatte ich so den Eindruck, also Mist, die vertreten mich irgendwie auch nicht, weil das mit der Gerechtigkeit, das ist mir schon irre wichtig. Und ich denke mir so, das C, das würde ich gern auch in der Politik finden. Und nicht nur im Titel. So, und kann es sein, dass Gott, habe ich jetzt mal eine Frage an euch. Ich gucke auf unser Land und ich habe schon gebetet so mit Jesus und sag mir ein Kreuzchen wo und so. Und ich höre einfach nichts. Und dann habe ich mir so gedacht, Man hat ja in der Bibel die Geschichte Gottes mit Menschen über viele Jahre, über mehrere tausend Jahre vor Augen. Und dann sieht man ja Entwicklungen, gerade so, wo Gott mit seinem Volk ringt und reagiert auf das, wie sein Volk sich verhält. Und dann habe ich so die Frage, kann es sein, dass Gott seinen Segen von Deutschland zurückzieht, weil wir als Gesamtgesellschaft uns immer mehr in großen Schritten von seinem Willen, von seinem Wort entfernen? Kann das sein? Also ich dachte früher immer, wenn der Gott die Leute strafen will, dann gibt es Blitz und Donner und dann fällt irgendwas vom Himmel und ganz viel ist kaputt und so. Aber Gott erzählt das ganz anders. Der hat gesagt, also ich ziehe meinen Segen zurück und dann geht es den Leuten schlecht. Und Israel hat das ganz oft erlebt und es ist doch derselbe Gott, oder? Also wir haben einen anderen Zugang zu seiner Gnade. Und darum hätten uns alle, von denen wir im Alten Testament lesen, beneidet. Aber es ist doch derselbe Gott. Und er sagt, pass mal auf, ich habe meinem Volk meinen Segen zurückgezogen. Ich habe sie dahin gegeben. Sie durften einfach nur noch machen, was sie wollten. Und ich habe nicht mehr eingegriffen. Und das ging ihnen dann immer schlecht. Es würde mich nicht wundern, wenn ich sehe, was wir als Gesellschaft gerade nach vorne treiben. Und wenn ich mir vorstelle, ob das Gott gefällt, habe ich so die Befürchtung, dass wir in dieser Phase sind. Das ist eine Frage, kann das sein? Aber ich möchte auch mit wachen Augen auf das gucken, was ich in der Bibel lese und wie ich das heute anwende. Das Wohl der Stadt. Und da steht Häuser bauen und Gärten anlegen. Also das passt ja nach Schwaben, oder? Also ich bin ja in Berlin geboren und so den ersten schwabischen Satz, den ich kannte, hieß schaffe, schaffe, Häusle baue. Stimmt noch nicht so die Betonung, ne? Jetzt seht mir das nach, aber ich glaube, da steht so ein bisschen, du sollst dich und dein Leben nicht wegwerfen, auch nicht für Gott. Das will er nicht. Du darfst nicht nur, du sollst dein Leben zur Entfaltung bringen, bestmöglich. Dein Heim, deinen Wohnplatz gut gestalten. Also man sagt im Deutschen zu einem Menschen, der praktisch ist, der steht mit beiden Beinen auf der Erde. Und irgendwie sehe ich hier so Gottes Tipp darin. Sei doch als mein Kind, als Fremdling unter Fremden, so nennt man ja, nennt Gott selbst die Christen im Neuen Testament, sei trotzdem ganz da. Aktiv für deine Versorgung sorgen. Also das mit den Gärten. Also ich freue mich, wenn ihr Frühlingsblumen in eure Gärten pflanzt. Ich komme vorbei und dann habe ich Freude dran. Macht das nur. Aber an dem Satz dahinter mit den Früchten sieht man ja, da ging es um Versorgung. Sorgt dafür, dass ihr gut versorgt seid. Also pflanzt was an, was ihr auch ernten könnt. Sorgt für euch. Ergreift das Leben. Macht das. Da würde heute vielleicht stehen, verdient euren Lebensunterhalt, dass ihr leben könnt, dass ihr euer Leben gestalten könnt. Das sichert dir das gute Essen. Das soll nicht an erster Stelle stehen, nicht? Also nicht für den Beruf, für dein Geld verdienen, dein ganzes Leben ausrichten, aber mach das mit, das gehört zum Leben dazu. So verstehe ich Gott hier an der Stelle. Das Wohl der Stadt suchen, wie geht das noch? Ich gebe euch so ein paar Tipps, die ihr kennt, aber die, glaube ich, wichtig sind. Zum Beispiel Zivilcourage. Ja, ich glaube, das ist ja so ein Moment, den man nicht üben kann. Mit einmal passiert was. Und dann ist die Frage, wie reagiere ich? Könnte es für mich gefährlich sein? Das ist immer so irgendwie das Erste, aber vielleicht ist da jemand in Not, der schwächer ist als ich. Und vielleicht kann ich das Schlimmere verhindern, wenn ich gleich reagiere. Ich glaube, es ist die Frage, ob ich das will. Zivilcourage. Ich glaube, das ist was, was eine Gesellschaft schön macht. Und wir fragen ja, was wäre das Beste für die Stadt, für das Land? Zivilcourage ist das erste Stichwort, was mir eingefallen ist. Das zweite Ehrenamt. Ich glaube, da renne ich hier offene Türen ein. Ich glaube, unsere Gemeinden stehen für Engagement. Und wir ehren damit Gott. Und wir tun dem Land was Gutes. Weil das gut ist, das ist ein gutes Vorbild. Das muss nicht nur in der Gemeinde sein. Also die Gemeinde braucht euch und euren Einsatz. Aber Am 15. März, glaube ich, findet ja auch mindestens 6 verschiedene Einladungen von jeder, macht an dem Tag was, auch der Verband und wir auch. Bei uns kommt der Michael Sternkopf, der war mal Fußballstar. So, der war in Karlsruhe, war der Erste, der für über 1 Million verkauft wurde zum FC Bayern. Und da ist er nie Stammspieler geworden. Und dann hatte er Schwierigkeiten und 2 Leute von uns haben den gehört, irgendwo beim CVJM in weiß nicht wo. Und das war so beeindruckend, was der erzählt hat. Jetzt haben wir den eingeladen am 15. März. Und zwar nicht wir, sondern der TV Darmsheim zusammen mit uns. Und das klappte nur, weil einer von unseren Leuten seit vielen Jahren engagiert auch in diesen Sportverein geht. Dann haben die gesagt, du fragst uns das, wir kennen dich, wir machen da mit. Und wir haben auf einen Termin geachtet, wo die erste Mannschaft vom TV Darmsheim nicht trainiert, dass sie auch kommen können. Und wir sind in der Festhalle. Und ja, ich bin diesem Mann so dankbar, dass der sich ehrenamtlich engagiert. Ich glaube, er ist Schatzmeister oder wie das bei denen heißt. Und macht Kindertennistraining. Ist älter als ich. Und ich glaube, das wird gut zur Ehre Gottes. Ihr seid auch eingeladen. Bringt am besten Nachbarn mit. Irgendeinen Fußballbegeisterten. Den Flyer habe ich digital dem Martin schon geschickt. Ein Beispiel, was das bedeutet, dass Ehrenamt gut sein kann für Jesus, gerade wenn es nicht nur in unserem Rahmen ist. Genau, Ehrenamt, Nachbarschaftshilfe, das ist vielleicht das, was man nach außen am wenigsten sieht, aber was unheimlich wirksam ist. Gott weist uns ja oft an unseren Nächsten. Und das Wohl der Stadt suchen. Ich glaube, das Gute fördern, das geht. Ich glaube, ihr wisst da mehr als ich. Ich glaube, die Ideen wären da. Und dann ist die Frage, sind das Werte für mich? Will ich darin leben? Das Wohl der Stadt ist auch Kinderzeugen. Habt ihr das gelesen? Wie soll ich das jetzt auslegen? Was wollt ihr hören? Warum ist es damals zum Wohl der Stadt gewesen, dass dort mehr Israeliten wohnen? Eure Zahl soll zunehmen und nicht abnehmen, steht da ganz deutlich. War so ein Vielvölkergemisch, sie war eine kleine Minderheit. Und dann kriegen sie diesen Auftrag. Also ich denke, damals war es so, dass es zum Wohl der Stadt ist, weil dann der Anteil der Kinder Gottes in der Stadt größer ist. Und das gilt doch heute auch noch, oder? Und weiß nicht, soll ich jetzt sagen, am besten 6 Kinder, noch besser 2-stellig? So, irgendwie, wie es mal war. Ich glaube, wenn wir überlegen, wie wir das anwenden können, ist das geistlich. Paulus hat mal geschrieben von dem Timotheus, er ist mein lieber Sohn, den ich gezeugt habe. Also er sagt, es ist mein geistliches Kind. Und ich glaube, dann sind wir ganz nah an dem Auftrag von Jesus, dass wir Kinder zeugen. Ja, und zwar, dass mehr Menschen zum Glauben kommen. Und das ist zum Wohl der Stadt. Und zwar ganz offensichtlich, das kann die Stadt verändern, das kann sie prägen. So eine Aufbrüche in ganzen Gegenden waren immer zum Guten für den Menschen. Für das Miteinander, für den Frieden. Ich finde, das ist offensichtlich. Deswegen, man muss ein bisschen lachen, vielleicht stutzt man zuerst über den Vers 6, aber wenn du fragst, was von diesen alten Sätzen für die Leute, die nach Babylon verschleppt wurden, kann ich anwenden, ich finde das am ersten. Wenn ich gucke, was hat Jesus gesagt? Bist du ein Zeuge für deine Kollegen, für Nachbarn, für Freunde und Bekannte? Bring sie mit zu Michael Sternkopf, wenn du willst. Wo ist die Herzenstür offen? Hast du diesen Fokus? Wer von meinen Bekannten wirkt offen, interessiert, kommt das Thema auf meinen Glauben? Und ich kann bezeugen, ich weiß auch nicht alles, aber es hilft mir. Jesus hilft mir, ich trage ihn in meinem Herzen und ich kenne deine Not, hatte ich auch schon und das hilft mir so. Oder die Frage, darf ich für dich beten? Ich frage das öfter, nicht Christen. Probiert's mal aus. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit jemandem, der hat gesagt, junger Mann, Ich war mit meinem Kollegen und er hat erzählt, er hat Spannung mit seiner Freundin und nachher hat er ein Gespräch mit ihr und so. Und da habe ich gedacht, soll ich dem von Jesus erzählen? Und habe mich nicht getraut. Und dann sagt er, dann habe ich ihn aber, ich wusste, wann das Gespräch war, eine halbe Stunde vorher über WhatsApp angeschrieben. Ich habe gesagt, hör mal zu, ich bin Christ und ich bete für dich. Und dann sagt er zu mir, ich habe mich erinnert, dass mein Pastor, also ich, mal in der Predigt gesagt habe, ich habe das mit dem Beten schon ganz oft angeboten und ich habe es erst einmal erlebt, dass die Person das ablehnt. Und dann sagte er mir, ja, also ich dachte mir, das wird ja nicht das erste Mal sein, dass ich abgelehnt kriege, wenn es nur einmal vorkommt, bei einem, der das so oft macht. Und die Statistik hat gehalten, der andere hat total froh reagiert, hat sich bedankt. Beten. Und das ist, vielen Dank. Seit 2-3 Jahren nehme ich mir vor, ich nehme meine eigene Wasserflasche mit. Aber wisst ihr was? Es läuft schon so lange ohne und vielen Dank. Genau. Und das ist ja irgendwie der zweite Punkt, zu dem wir jetzt gekommen sind. Betet für sie zum Herrn. Also ihr merkt, wir sind immer noch im selben Satz. Aber das ist ja so die Frage. Ich bete. Ich denke, du hast vielleicht auch schon gebetet. Also bin mir ziemlich sicher bei den meisten von euch. Aber was nützt es? Kann man ja fragen. Aber die Frage ist ja auch so ein bisschen, wie beten wir denn? Also wenn ich auf meine Gebete gucke, muss ich darum ringen, dass der Schwerpunkt nicht immer ist, meine Gesundheit, meine Familie, meine Sorgen. Kennst du das? Und jetzt könnten wir da noch meine Stadt hinzufügen. Aber es fühlt sich doch irgendwie immer gleich an, oder? Man dreht sich nur um sich. Und dann fragt man sich, warum Gott so wenig erhört. Vielleicht ringen wir nicht um dasselbe. Vielleicht ist der Fokus verschieden. Ich glaube, Gott gibt uns die Antwort in dem Satz, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So wird euch das andere geschenkt. Und in dem anderen alles stecken, glaube ich, diese meine. Und er sagt, schau doch mal auf deinen Fokus. Und ich glaube, das kannst du im Gebet. Bete doch mal für das Reich Gottes. Beten nach Gottes Willen fängt in deinem Herzen an. Bist du bereit, zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten? Was ist Gott wichtig? Also mal ganz klar, wenn dir der Hammer auf den Zeh fällt und der Zeh tut weh, dann kannst du beten, Gott, nimm mir den Schmerz und heil meinen Zeh. Ja, also da habe ich überhaupt nichts gegen und Gott auch nicht. Er freut sich, wenn du dein Leben mit ihm teilst. Aber du schmeißt dir ja hoffentlich nicht jeden Tag einen Hammer auf den Fuß, oder? Und deswegen meine ich so im Allgemeinen, im Grundsätzlichen, was ist der Fokus deines Gebetes? Was fördert das Wachsen und Gedeihen Gottes Reiches hier und jetzt? Was fördert das Wachsen und Gedeihen deiner Gemeinde? Das ist ja die sichtbare Gegenwart von Gottes Reich in Böblingen. Jesus nennt die Gemeinde meine Familie. Für meine Familie bete ich gerne. Aber mit welchem Fokus rede ich über Gott, über meine Familie? Sehe ich da dieselben Menschen, die er sieht, wenn er so redet? Er sagt, meine Familie, sagt Gott, ist die Stadt Gottes auf dem Berge, die Licht für alle verbreitet. Trachtest du im Gebet auch zuerst nach dem, was deiner Gemeinde gut tut? Wo liegt der Fokus deiner Gebete? Mir hat es geholfen, dass ich darauf achte, was ich bete. Vorher hat sich nichts verschoben, auch wenn ich entschieden war, dachte, ja, so will ich beten, aber ich mache es dann nicht. Dann denke ich, ah, du hast schon wieder so. Ah. Und dann entschließe ich mich, anders zu beten. Und das muss ich ein paar Mal machen, weil die andere Spur rutscht ich schnell. Aber die Frage ist, willst du das? Wofür entscheidest du dich? Wie willst du beten? Und es gibt eine wunderschöne Bibelstelle über das Gebet. Die lese ich euch jetzt vor. Ich denke, über Gebet habt ihr schon öfter was gehört, vielleicht noch nicht über diesen Vers. Wir gehen mal kurz weg von unserem Jeremia in die Offenbarung. Und da lesen wir Offenbarung 5 ab Vers 8. Und als es, das Lamm, die Schriftrolle nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder von ihnen hatte eine Harfe, sie hielten goldene Schalen in den Händen, die mit Weihrauch gefüllt waren. Der Weihrauch sind die Gebete derer, die zu Gott gehören. Also im Griechischen steht da der Heiligen. Der Weihrauch in den goldenen Schalen vor dem Thron Gottes sind die Gebete der Heiligen, der Menschen, die zu Gott gehören. Sie sangen ein neues Lied mit den Worten: Du bist würdig, du, das Lamm, bist würdig, die Schriftrolle zu nehmen und ihre Siegel zu öffnen, denn du wurdest als Opfer geschlachtet und dein Blut hat Menschen für Gott freigekauft, Menschen aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Da könnte jetzt auch Deutschland stehen, es gilt wirklich für alle, auch für uns. Du hast sie für Gott zu einem Königreich und zu seinen Priestern gemacht. Sie werden auf der Erde regieren. Und die Priester, die beten auch. Ne? Also, das muss man sich mal vorstellen. Ein heiliger Moment. Da ist diese Schriftrolle, in der das Wort Gottes, in der versiegelt das drinsteht, was Gott tun wird. Und das ist vor dem Thron und es ist ganz klar, wer ist denn würdig, dieses Buch zu öffnen, das heißt, die Worte vorzulesen und dann wird Gottes Wort geschehen. Und es besteht die Befürchtung, dass niemand würdig ist, aber das stimmt nicht. Da ist das Lamm Gottes und das ist Jesus. Jesus ist würdig. Und es gibt diesen heiligen Mann vor dem Thron Gottes und Jesus darf das Buch öffnen, die Siegel öffnen, die Worte Gottes aussprechen, sodass sie geschehen. Und in diesem heiligen Moment will Gott verbunden sein mit den Menschen. Er will mit uns, mit mir und dir verbunden sein. Und er sagt, das wird so sein. Das ist typisch Gott, der uns so sehr liebt, der uns nicht im Auge verliert. Er braucht uns nicht in diesem Moment, aber er möchte diese Verbundenheit. Und er sagt, ihr seid dabei. Eure Gebete steigen in diesem Moment wie ein wohlriechendes Parfüm zu mir auf, sagt Gott. Unsere Gebete stehen vor ihm, sind Teil in diesem Moment, wo Gottes Handeln einsetzt über der alten und der neuen Welt. Die Gebete der Heiligen. Stell dir deine Gebete vor. Passen sie in diese Schale, diesen Moment? Alles Ehrliche passt da rein. Ich will dir nicht die Freude am Beten nehmen. Aber vielleicht können wir unseren Fokus mehr auf Gott setzen. Wir sagen, hey, an der Stelle, an dieser heiligen Stelle bin ich dabei. Was lege ich denn da rein in diese Schale? Wie oft sagst du zu Gott nach dem Gebet, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe? Betest du für unser Land zum Herrn? Aus jeder Nation und Stadt hat Jesus die Menschen gerettet. Genau. Ich wünsche mir, dass von mir Gebete, die Gott gerne riecht, in dieser Schale sind. Und er riecht auch gerne deine Gebete, die du nach seinem Willen, aus deinem Herzen betest. Das passt. Da gibt es keinen Trick, du musst nichts lernen. Aber Gott schaut so drauf. Er sagt mal, wie lange hinkt er nach zwei Seiten? Wo dein Fokus ist, wo dein Herz ist, wovon dein Herz voll ist, davon spricht der Mund. Gebete sprechen wir ja meistens aus, oder? Okay, also wenn wir das jetzt mal ganz, ganz klar nehmen, dann habt ihr jetzt einen Appell gehört. Nicht? Zwei Wochen vor der Wahl, wir Christen, sucht das Beste der Stadt und betet für sie zum Herrn. Und jetzt stelle ich noch eine ganz einfache Frage. Okay, das habe ich gehört, aber ich habe auch so schon nicht Langeweile. Woher kriege ich denn die Kraft dafür? Gott, also, hast du das auch gelöst? Wie soll denn das gehen? Genau, wir lesen mal in unserem Jeremia-Text ein bisschen weiter. Also das ist ja der Vers 7, wir lesen die Verse 8 bis 10. So spricht der Herr der himmlischen Armeen, der Gott Israels, lasst euch nicht täuschen von den Propheten und Wahrsagern, die unter euch sind. Hört doch nicht auf das, was ihr euch von ihnen erträumen lässt. Komischer Satz, ne? Das heißt praktisch, die Israeliten damals, die waren in dieser fremden Stadt und haben sich gedacht, ich wünsche mir so sehr, dass Gott sagt, packt gar nicht eure Koffer aus. Setzt euch in die Ecke, stellt euch unter, wenn es regnet. In zwei Wochen kommt er sowieso zurück. Ja? Und dann gab es die Propheten, die merken, die wollen das alle hören. Und dann sagen sie, also ich sage euch im Namen Gottes, packt eure Koffer nicht aus. Stellt euch unter, wenn es regnet, weil ihr kommt ja gleich zurück. Hört nicht auf das von den falschen Propheten, was ihr euch von ihnen erträumen lässt. Da steckt der Mensch drin, nicht nur der böse Prophet, der dich verführt. Denn sie weissagen euch Lügen Und das auch noch in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. So spricht der Herr erst, wenn 70 Jahre, das ist mehr als ein Lebensalter, nach dem Motto, ihr werdet hier bleiben. Erst wenn 70 Jahre für das babylonische Reich vorüber sind, werde ich nach euch sehen und mein gutes Wort erfüllen, euch an diesen Ort zurückbringen. Ich glaube, es gibt auch in unserer Welt Lügen, politische Theorien über den Weltfrieden hier und jetzt. Und da werden wir zum Teil belogen. Und zum Teil sind das Menschen, die das wirklich glauben. Da will dich niemand manipulieren oder übervorteilen, aber das, was sie prophezeien oder erträumen, das scheitert an dir und an mir. Daran, dass wir alle das Wesen des gefallenen Menschen in uns haben. Weil der Mensch böse ist von Grund auf, wird so ein Weltfriede hier mit Menschenkraft nicht kommen. So lese ich es in der Bibel. Gott sagt, träume nicht gegen Gott. Kein Rückzug in ein frommes Reich. Du kannst dir Gottes neue Welt nicht errichten. Wer dir verspricht, dass sein Leben mit Frieden, mit allem möglich ist, der träumt vielleicht was Schönes, aber es ist nicht die Wahrheit. Denn er kennt den sündigen, gefallenen Menschen nicht. Es hat mehrere Versuche gegeben, so ein Christenreich hier auf der Erde zu bauen. Manchmal regional, ja, und manchmal auch nur, wir kaufen jetzt diesen Hof und da leben wir Christentum. Aber es hat nach meinem Wissen nicht geklappt. Politiker sollen Frieden anstreben. Aber kein Politiker darf blind sein für die Realität und wachsam bleiben. Zum Beispiel der Umgang mit Russland. 2014 haben sie schon mal ein ordentliches Teil der Ukraine beschlagnahmt. Und wir haben so getan, als wäre nichts geschehen, haben weitergelebt. Erst jetzt, als der Ukraine-Krieg losging, haben wir gemerkt, dass das falsch war. Ich gebe euch mal ein gutes Beispiel für Politik. Es gibt eins. Früher, also ich bin ja ein alter Preuße, ne? In Berlin geboren, meine Eltern auch, so. Und es hieß einfach immer, wir haben einen Erzfeind. Das ist der, der muss gar nichts falsch machen, der ist sowieso von Anfang an dein Feind. Das sind die Franzosen. Die Deutschen und die Franzosen, die schießen aufeinander. So, und es war über viele hundert Jahre so. Und es wurde immer schlimmer. Und dann kam der Erste und dann kam der Zweite Weltkrieg. Und wir haben wie immer aufeinander geschossen. Mit ganz viel Leid auf beiden Seiten. Und dann gab es Politiker aus der Generation, die gerade wieder mal aufeinander geschossen haben. Die haben gesagt, das muss anders werden. Und in die Köpfe der Erwachsenen kriegen wir das nicht rein. Und wir machen einen regelmäßigen Austausch unserer Jugend. Und wir fördern das in beiden Städten, in beiden Staaten. Und als ich Schüler war, da konnte ich keinen Jugendaustausch mit Polen oder mit Dänemark machen, aber mit Frankreich. Da ist man regelmäßig hingefahren und da kamen auch welche. Und wisst ihr was? Kein Mensch kennt mehr dieses Wort. Erzfeind Frankreich? Was ist das denn? Was für ein Quatsch ist das denn? Und das ist für mich so ein schönes Beispiel, dass Politiker was Gutes tun können. Also, den Frieden anstreben, aber nicht blind sein für die Realität. Und auch im Kleinen, so viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Suche den Frieden und jage ihm nach. Also Gott sagt ja nicht, Frieden ist nicht möglich, egal, haut aufeinander ein, sondern er sagt, nein, ich sage dir nur, es wird in dem Maße nicht klappen, aber du kannst es im Kleinen suchen. Und das, was ich gerade erzählt habe, war ja gar nicht so klein. Jesus hat gesagt, diese Welt kann man nicht reparieren, aber in dieser Welt kann man ein gutes Zeugnis sein. In dieser Welt kann man zeigen, dass es anders geht. Beispielhaft an Einzelstellen. Diese Welt kann man nur retten, indem sie jemand erlöst vom Fluch der Sünde. Und dieser jemand ist Jesus. Und er hat dieses Werk vollbracht. Er hat die Tür dafür geöffnet. Und er lädt alle ein, durchzulaufen. Wir lesen noch weiter. Denn ich weiß ja, was ich mit euch vorhabe, spricht der Herr. Ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Ihr werdet zu mir rufen und ihr werdet kommen und zu mir beten und ich werde euch hören. Ihr werdet mich suchen und ihr werdet mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragen werdet, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. denn dann werde ich euer Schicksal wenden und euch aus allen Völkern und Orten sammeln, in die ich euch versprengt habe. Ich werde euch an den Ort zurückbringen, aus dem ich euch verschleppen ließ. Also träume nicht die Zukunft ohne Gott, sondern glaube an die Zukunft bei Gott. Der Vers 11 ist einer der Lieblingsverse von meiner Frau und von mir. Oh, das war auch schick. Jetzt bin ich irgendwo viel zu weit gerannt. Könnt ihr mir helfen? Ich wollte mit dem Pointer gucken, aber ich habe die falsche Taste. Genau, jetzt muss ich wieder runter. Ne? Also das haben wir alles schon gesehen. Wir sind Helden. Und das ist der Vers. Genau. Es steht so ein bisschen über der Ehe von meiner Frau und von mir. Ich glaube, dass das ein Wesen Gottes zeigt. Ja? Dass Gott so ist, dass er gerne so über dich denkt. Und das gibt mir Kraft. Ich bin froh, dass ich an so ein Wort, an so einen Gott glauben kann. Und wenn er jetzt weitergeht, der größte Teil davon, das geht doch ums Gebet, oder? Er sagt, kommt zu mir, sucht mich und ich werde mich finden lassen. Und wenn er genau hinguckt, das steht in der Zukunft. Also Jeremia sagt, passt mal auf, so wird es mal sein. Und wenn du die Bibel ein bisschen kennst, weißt du, dass Jesus das in der Gegenwart wiederholt hat. Wer mich sucht, der wird mich finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Das, was damals Zukunft war, ist seit Jesus Gegenwart. Was für eine Ermutigung zum Gebet. Im Gebet findest du Jesus. Im Gebet bist du nicht alleine. Er steht neben dir, auch in 2 Wochen vom Wahlzettel und in allen schönen Momenten, die du hast. Du darfst dich mit ihm freuen, Freude teilen. Dann wächst sie in allen schwierigen Momenten. Er sagt, jetzt ist es nicht mehr Zukunft. Ich lasse mich von euch finden. Ich habe gefragt, wo ist die Kraft? Die Kraft ist bei Jesus, weil er sich finden lässt, weil er da ist, weil er dich nicht alleine lässt. Genau. Und dann kommt ja noch der Schlussteil da unten, der Weiße, an den Ort zurückbringen, aus dem ich euch verschleppen ließ. Das galt mal für das Volk Israel, was zurückgeführt wurde nach Israel. Das ist ja schon 2-mal wahr geworden. Damals in die Situation rein, kamen sie aus Babylon zurück und dann nach 1800 oder 900 Jahren, wo Israel in der ganzen Welt versprengt war, wurden sie wieder in das Land zurückgeführt. Und ich denke, das ist immer Gottes Willen. Ich habe mal gesagt, wenn du ein Beispiel dafür brauchst, dass Gott lebendig ist, dann guck doch auf die Geschichte von Israel. Sag mir ein anderes Volk, was 1800, fast 1900 Jahre ohne Land war und nicht sich einfach assimiliert hat, untergegangen ist. Zeig mir doch mal, wo die Wenden sind. Die sind hier durch die Urwälder gerannt. Oder wo sind denn die Kelten oder die, keine Ahnung, wie viele Völker sind denn einfach untergegangen? Und dieses Volk, und nicht an einer Stelle, sondern versprengt in der ganzen Welt, konnte nach 1900 Jahren zurückkommen, wenn das nicht Handeln Gottes ist. Und für uns, für mich, ist da, glaube ich, der Bezug noch größer. Weil zuallererst wurden wir Menschen rausgeschmissen aus dem Paradies. Und ich glaube, dass ich da wieder hinkomme. Ich weiß nicht, wie es da aussieht. Da scheint es auch Früchte zu geben und ich bin Naturfreund, also irgendwas ist ja cool. Aber der Hauptpunkt am Paradies ist doch nicht, dass gebratene Tauben in den Mund fliegen oder sowas, sondern der Hauptpunkt am Paradies ist, dass Gott in unserer Mitte ist, dass wir diese Gegenwart haben, dass wir diese Beziehung, die sich jetzt oft unsichtbar anfühlt, im Herzen merke ich ihn manchmal, aber so physisch ja nicht. Und dann sagt Gott, ich werde bei euch sein, ich werde alle Tränen abwischen. Und das sind die letzten Tränen. Vielleicht sind es sogar Freudentränen. Aber es ist das letzte Mal und dann bin ich bei euch. Du wirst mal kuscheln können mit dem himmlischen Vater. Und du musst dir nicht vorstellen, warte mal, wie viele Milliarden sind da oben? Ich stehe in der Reihe, wann komme ich ran? Er hat Zeit für dich. Es wird gut sein. Ich glaube das. Ich glaube, dass das Zurückführen auf mich wartet. Ich lebe richtig gerne, ja, ich habe es nicht eilig, aber ich freue mich drauf. Und wenn du fragst, wo komme ich denn die Kraft dafür? Das hat ja alles eine andere Relation. Wenn ich sage, jetzt strenge ich mich noch, also ich sage für mich mal 20 Jahre, strenge ich mich jetzt noch an und dann bin ich nicht einfach platt und alle, sondern dann kommt das Beste. Ich glaube das. Und das gibt mir auch Kraft. Und wenn ich hier nicht alles erlebe, also unsere Männer waren beim Skifahren, die haben mir Bilder geschickt, da schmilzt mein Herz. Ich war vor 40 Jahren das letzte Mal Skifahren. Ich glaube, ich fange damit nicht mehr an. Ich habe so ein bisschen Angst um meine Knochen, weil ich bin nicht so vorsichtig. Aber ich verpasse nichts vor Gott und du verpasst nichts vor Gott, wenn du nicht alles hast. Weil es wunderschön sein wird, was noch auf dich wartet. Ich glaube das und du darfst das auch glauben. Ich glaube, die Kraft kommt einfach daher, dass du mit deinem Gott lebst. In der Gegenwart, das, was er dir jetzt gibt. Er gibt dir heute seine Gegenwart, aber er gibt dir auch die Perspektive, dass sein Weg gut ist. Bemüht euch um das Wohl der Stadt und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihr gut geht, geht es auch euch gut. Lasst uns ganz Christ sein und ganz im Heute leben. Nicht nur bei den Wahlen, aber da auch. Ich habe fertig. Ich bete jetzt noch mit uns. Jesus, ich wünsche mir einfach, dass wir Christen Licht und Salz sind. Dein Wohlgeruch in dieser Welt. Und manchmal denke ich mir, wie soll ich denn das machen? Aber ich glaube einfach, dass du mich leitest, im Kleinen, im Unsichtbaren und manchmal auch ganz schön groß. Und ich bitte dich für uns alle, dass wir so ein Licht sind, so ein Wohlgeruch von dir, so ein Lichtstrahl in die Welt unserer Nächsten um uns herum. Wir erleben das gegenseitig, wie gut uns Gemeinde tut. Und schenke doch, dass dieses Licht auch hinausleuchtet und wir Kinder zeugen. In Böblingen, da wo wir sind, wo unsere Kollegen sind, unsere Nächsten, die Menschen, die du uns in den Weg stellst und die du vorbereitet hast, die darauf warten, dass dieser Schritt passiert. Und ich bitte dich für mich und für jeden von uns, dass wir diesen Moment nicht verpassen und dass wir dir folgen, dass wir das Wohl der Stadt im Auge haben und dass wir mit dir darüber reden und wissen, du schätzt mein Gebet so unglaublich wertvoll. Dafür danke ich dir. Du bist mein Gott. Du bist unser Gott. Du bist der Herr. Amen.